Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der alttestamentliche Predigttext für diesen Sonntag steht im zweiten Buch des Mose im 32. Kapitel. Ich lese die Verse 7 bis 14. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell vom Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und ich sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israels, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Liebe Schwestern und Brüder, nur nichts vom Zorn Gottes sagen. Das ist doch die allgemein anerkannte Devise inzwischen in allen christlichen Kreisen. Denn Christus ist die Versöhnung. Wir haben da einen Begriff für eine Lehre, die Rechtfertigungslehre. Gott tut uns aus reiner Gnade durch Jesus Christus durch unseren Glauben rechtfertigen und gerecht machen, obwohl wir Sünder sind. Gott hat durch Jesus Christus, seinen Sohn, alles neu gemacht, uns vergeben, egal was wir tun. Da passt so gar nicht ein Rachegott. Auch Gericht wie auch Strafe, allein das Wort schon, Strafe, scheint uns ein archaisches Mittel zur Unterdrückung von Menschen und Gläubigen und scheint nicht biblische oder besser christliche Botschaft zu sein. Doch, liebe Schwestern und Brüder, wir liegen mit dieser Grundvoraussetzung falsch. Die Bibel kennt in beiden Teilen den Zorn Gottes. Wir finden beängstigende Gerichtsaussagen auch aus dem Munde Jesu, da sogar die schärfsten von allen, in den Evangelien. Auch Paulus nimmt kein Blatt vor dem Mund. Im Römerbrief mit der größten Dichte von 9 Mal in 16 Kapitel spricht Paulus vom Zorn Gottes, die er in seinem Endgericht erweisen wird. Die Unbefangenheit, mit der vom Zorn und Gericht gesprochen wird, ist uns aber in den letzten Jahrzehnten völlig abhanden gekommen. Ich will meine Aussage mit wenigen Daten untermauern. Im Alten Testament wird 518 Mal vom göttlichen Zorn gesprochen und 196 Mal gleich verteilt über Propheten und auch Psalmen. Wir haben eben im Psalm 95 auch im letzten Vers vom Zorn gehört. Darum schwor ich meinen Zorn, spricht Gott durch den Psalmbeter. Johannes der Täufer spricht vom Zorn. Das Gleichnis vom Gastgeber, was Jesus spricht. Ich habe schon erwähnt, der Paulus im Römerbrief 9-mal, insgesamt 15-mal. Im Hebräerbrief wird vom Zorn Gottes gesprochen. Petrusbrief, es ist breit angelegt in der Offenbarung natürlich auch. Und zwar auch in Verbindung mit Mose, da ist sogar das Lamm Jesu, das Lamm, was Jesus Christus ist, spricht vom Zorn. Und der Zorn Gottes ist einmal sehr stark natürlich auf die nicht glauben wollen, auf die Heiden, auf die anderen Völker, aber natürlich auch uns angedroht. Im ersten Brief des Petrus, im 4. Kapitel heißt es, Sie kennen den Vers wahrscheinlich, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt im Hause Gottes. Und zwar zuerst bei uns. Und deshalb muss der Gerechte auch leiden. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, das ist in der Bibel. Wir haben ja hier, auch in der Henselshöhe, folgen wir der Theologie Martin Luthers. Wie schaut das bei Martin Luther aus? Keiner, mir bekannte Theologe, ist wütender gewesen und zorniger über Menschen, die das, was wir gesungen haben, die Gnade, um es mit Bonhoeffer zu sagen, zur billigen Gnade zu machen und zu meinen, man könnte die Beine hochlegen, wenn man aus der Rechtfertigungslehre heraus lebt. Ich erspare Ihnen das, ich habe es zu einem Rucksack, aber ich habe gesagt, ich lese es besser nicht vor. Das Vorwort zum Katechismus, und das ist ein Teil der lutherischen Bekenntnisschriften, auf die jeder Pfarrer ordiniert ist. Das ist verbindliche Lehre. Und er sagt, Martin Luther, passend zu unserem Text, weil da geht es ja, dass Mose am Sinai ist und die 10 Gebote holt vom Sinai. Da geht es Martin Luther, nachdem er 1528, also 11 Jahre bereits bekannt ist, alle wichtigsten Schriften geschrieben hat zur Rechtfertigungslehre, als er dann die Visitation gemacht hat und festgestellt hat, um es mit seinen Worten zu sagen, dass die Menschen meisterlich die Freiheit missbraucht haben und wie ein wildes Vieh leben, aus der vermeintlichen Gnade heraus. Daraufhin sagt Luther, kein Pfarrer darf Kinder aus der Taufe heben, deren Eltern nicht die 10 Gebote mit den Kindern treiben, den Katechismus, also die Auslegung der 10 Gebote, wie auch Psalmen lesen und Bibel lesen. Und mit den Pfarrern geht er noch härter ins Gericht. Er sagt, sie sollen nicht meinen, mit gelehrter Theologie wissen sie schon alles. Er ist auch ein Doktor, gelehrt wie alle, und er treibt jeden Tag den Katechismus. Und die Pfarrer sollen nicht meinen, weil wir nicht mehr das römische Brevier, also das Gebet, wie sie ja vielleicht wissen, tun katholische Priester, die sind verpflichtet, 7-mal, sie können das zusammen machen, 7 Gebetszeiten am Tag zu machen. Und zwar wieder Mose stellvertretend für das Volk. Das ist die Voraussetzung, um in der katholischen Kirche als Pfarrer und Priester dienen zu müssen. Und das Gebetsbuch besteht genau nach den Anweisungen des Paulus mit Hymnen, mit Psalmgebet, mit Bibeltexten. Und das muss man über den Tag verteilt machen. Das ist schon eine jüdische Tradition, weil in dem Psalm steht, 7-mal am Tag habe ich zu dir gebetet und des Nachts bin ich aufgestanden. Und der Psalm 1 beginnt ja schon, dass ich Tag und Nacht über das Wort Gottes forsche. Deshalb ist die Aufgabe und Pflicht eines jeden Pfarrers, stellvertretend zu beten. Und Luther hat festgestellt, dass auch die Pfarrer mit der Rechtfertigungslehre, die sie ja gut erklären können, faul geworden sind und nicht mehr täglich wie ein Kind in der Bibel lesen und aus den Geboten Gottes und die Gebote Gottes als Gültigkeit, nicht nur mich des Sünders überführen, sondern auch danach zu leben, nach dem Wort Gottes zu leben. Und er sagt, wenn ein Pfarrer misst er daran, dass die Gemeinde Sehnsucht nach den Sakramenten haben. Das heißt, für ihn zählt ja eigentlich noch die Beichte dazu. Lothar hat selber gebeichtet bis zum Tod, dass Menschen durch die Predigt angetrieben werden zur Buße, Vergebung suchen in der Beichte und im Heiligen Abendmahl. Wenn die Menschen, sagt Lothar, nicht zu dir stürmen, zum Pfarrer stürmen und suchen die Vergebung, dann hast du versagt und warst faul gewesen. Ermahne sie und treibe sie an. Genauso schreibt ja Paulus auch an Timotheus im 4. Kapitel. Das ist nahe meines Ordinationsspruches, deshalb ist mir sehr vertraut. Luther tut sozusagen das in gewisser Art paraphrasieren, dass er sagt, der Paulus an Timotheus, einen Moment, niemand verachte dich wie in deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild, das werden wir noch hören mit Mose, im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit, fahre fort mit Vorlesen, ermahnen, mit Lehren, bis ich komme, lass nicht ab, die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Das ist immer die Einsetzung auch von Pastoren und Pfarrern und Priestern, die Handauflegung zum Amt. Dies lasse deine Sorge sein, damit gehen um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in allen Stücken. Gebe nicht nach, nicht einen Punkt. Denn wenn du das tust, wirst du dich selber retten, und die auf dich hören. Der Paulus sagt sozusagen, der Pfarrer ist sozusagen, oder der Prediger, oder der Vorsteher ist der Mittler. Und wenn er versagt, ganz wie im Hesekiel-Buch, und nicht genug ermahnt, wird Gott das Blut aus der Hand des Propheten und Luther in diesem Sinne aus der Hand des Pfarrers fordern. Das heißt, es gibt keine Rechtfertigungslehre, auch bei Martin Luther, die dazu verleiten könnte, eine Wohnzimmerfrömmigkeit zu leben. Also, die Lehre von der Gnade und der Liebe Gottes ohne, auch das, worum es heute in diesem Text geht, ist eine Verkürzung der christlichen Botschaft. Dann wird die Gnade eben, was auch Dietrich Bonhoeffer in seiner Einleitung zu seiner Ethik in allen Details ausführt, zur billigen Gnade, und Bonhoeffer steigert sich ja sogar so weit herein, dass dann diese Form der Rechtfertigungslehre, die ein intellektuelles Konstrukt ist, dass der Vortragende die Gemeinde belehrt, wenn sie das nacherzählen können, dann sind sie allein durch das Erkenntnis dieses Systems schon gerechtfertigt. Und der Bonhoeffer sagt, der Märtyrer Bonhoeffer sagt, damit hat die Kirche einen größeren Schaden angerichtet als jedes Werk, was sie gefordert hat. Also diese Gefahr der Rechtfertigungslehre, des Missbrauchs aus der Gnade, ist von Anbeginn an gewesen, schon zu Zeiten Paulus. Deshalb ist er eingerahmt in Hebräer, in Petrusbrief, in der Offenbarung, wie auch in den Evangelium. Man muss das immer in den Gesamtkontext nehmen und nicht hinausreißen. Also, kehren wir zu unserer Geschichte zurück. Mose. Und dafür lernen wir auch, es ist ja der große Fürbitter. Mose wird von Gott gerufen. Auserwählt, das Volk aus Israel herauszuführen. Wir kennen die Geschichte, die wird im 2. Buch Mose beschrieben, mit dem Exodus. Und das Volk dann durch die Wüste Sinai ins gelobte Land zu bringen. Das ist eine Zeit, in der das Volk geformt wird, im Vertrauen auf Gottes Gebote zu leben und aus seiner Kraft in ihm zu vertrauen. Und das Volk wird auch geprüft. Und das Volk murrt ständig und begehrt auf und es tut sich schwer, Gott zu vertrauen. Das ist ja immer wieder das Phänomen, dass man sagt, ich vertraue Gott und ich bete, und dann werden wir ungeduldig, wenn unsere Gebete nicht erhört worden, und dann nehmen wir andere Methoden und vertrauen dann nicht mehr Gott. Und Mose wird zu zahlen für die Orientierung, damit das Volk weiß, nach welchen Lebensweisheiten, die ja Leben schenken, die Gebote Gottes sind ja ein Gewinn Der Psalm 119, den ich einlade zu lesen, der, nur um ein Beispiel von dem Psalm zu bringen, der lobt, welche Kraft er aus den Geboten Gottes bringt. Es ist eine Quelle des Lebens, die uns Heil verheißt und unser Leben und unser Zusammenleben in jeder Gemeinschaft zu einer guten werden wird. Und Mose ist jedenfalls von Gott auf dem Berg Sinai berufen. Und wie das so ist, wenn man sich der Heiligkeit Gottes nähert, muss man sich reinigen. Nicht jeder kann sich Gott nähern, weil Gott sonst den Menschen vertilgen müsste. Und deshalb ist die Sünde besonders trennend und muss der, der sich Gott nähert, besonders von Sünde reinmachen. Und Mose ist ein besonders Erwählter dafür und der durfte auf den Berg kommen, sonst niemand anderes. Und da lernen wir jetzt noch, was wir noch weiter in der Predigt hören wollten. Das ist ja nicht so, dass Mose einfach hochmarschiert, Gott ihm die Gebote gibt, er wieder runtermarschiert. Mose ist 40 Tage oben und aß und trank nichts. 40 Tage, was hat der mit Gott gesprochen, nur Gott mit ihm. Und er war dreimal oben auf 40 Tage. Das ist übrigens auch die alte kirchliche Tradition, die auch in Fortsetzung zu Jesus, der ja auch 40, der noch mehr ist als Mose, aber in dieser Linie ist, der 40 Tage in der Wüste gehungert hat, bevor er aufgetreten ist. Das ist die alte Tradition, wo man in allen christlichen, traditionellen, kirchlichen Kreisen vor den Erscheinen Gottes in Jesus Christus, an Weihnachten und an Ostern, wenn er auferstanden ist, 40 Tage der Buße und der Umkehr und auch des Fastens ist. Wir schaffen es natürlich nicht ohne Essen so lang oder gar Trinken, aber es ist doch immer wieder eine Zeit, wo man sich neu orientiert, bevor man Gott begegnet. In dem Gott, der eben auf die Welt kommt und dem Gott, der in Jesus Christus auferstehend und der Herr über alle Herren und König über alle Könige ist. Und in dessen Hand wir dann am jüngsten Tag stehen. Ja, dieser Mose ist also 40 Tage da oben und das Volk wusste ja nicht, wie lange geht das noch. Und die sind dann nervös geworden. Die haben dann gesagt, ja, kommt denn der Mose auch? Die fangen an, sich von Mose zu distanzieren, der ist länger weg und so. Denen ist das eh schon auf die Nerven gegangen, da in der Wüste rumlaufen. Die haben schon ständig dran gedacht, lieber in Ägypten zu sein. Da waren sie zwar Sklaven, aber hatten gutes Essen, wie das eben so ist. Der Bauch ist dann immer am nächsten. Und dann sind sie zu Aaron, der im Namen Mose gesprochen hat, sind sie zu Aaron hin und haben gesagt, mache du uns ein Kalb, ein Stier. Das waren sozusagen für die damalige Zeit der Stier die Gottheit. Der Stier, es wird so ein bisschen verächtlich in unseren Text als Kalb gemacht, um zu zeigen, da ist eigentlich nichts dahinter. Das waren sozusagen die Gottheiten der damaligen Zeit. Kraft, Potenz und Stärke. Und es ist sichtbar. Und um das auszudrücken, ist man auch bereit, für die alten Götter und Götzen ist man immer bereit, mehr zu geben, sind alle bereit, ihren Schmuck zu geben. Man ist plötzlich auch solidarisch. Man hält zusammen, jeder gibt alles ab, legt in einen Topf. Eigentlich total vorbildlich ist das Volk. Wird alles gegeben für diesen Gott und Aaron schmelzt daraus ein Gott. Und, damit wir nicht denken, es wäre zu weit weg von uns, der Aaron christianisiert das sozusagen und der judaisiert das damals. Er sagt nämlich, wir feiern jetzt einen Tag des Herrn, einen Gottesnamen. Er sagt nicht einen anderen Gott, der tut das sozusagen, die jüdische Religion in den Glauben integrieren. Ich sage jetzt schon mal, nicht alles, wo wir Gott draufschreiben und ein frommes Gebet führen, ist deshalb von Gott legitimiert. Und der Aaron, diese Schliche, die wir heute auch machen, hat der Aaron natürlich auch gemacht. Der hat einfach den Gottesnamen drüber geschrieben. Und wenn Gottesnamen, dann muss es ja von Gott legitimiert sein. Und in dieser Situation ist dann eben dieser berühmte Tanz um das goldene Kalb geschehen. Und in dieser Situation, als das geschehen ist, steigt unsere Geschichte ein. Und dann kommt eben dieses, dass Gott dann, wenn man genauer hinschreibt, sich von diesem Volk distanziert. Er sagt dann zu Mose, steig hinab, dein Volk. Dann ist es, Gott distanziert, ist nicht mehr sein Volk, sondern dein Volk hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell abgewichen. sind schnell abgewichen dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Und dann sagt er, dann beschreibt er, dass sie einen Gott gemacht haben und dass sie ein halsstarriges Volk ist. Das kommt natürlich öfters vor. Und jetzt kommt das mit dem Zorn, was ich gesagt habe, lass mich meinen Zorn über sie entbrennen und sie vertilgen. Und Gott ist nicht das Ende der Geschichte, er möchte sozusagen den neuen heiligen Rest, was ja immer die Rede ist, auch bei den Propheten, dass Gott, wenn er ein Unheil und eine Vernichtung androht, doch jemand erwählt, aus dem er was machen will, der sogenannte heilige Rest, der beginnt dann mit Mose. Das kennen wir ja schon von Noah. Alle Menschen waren böse. Übrigens, Jesus, haben wir im Evangelium gehört, hat auch gesagt, ihr, die ihr böse seid. Jesus tut alle Zuhörer einfach als böse bezeichnen. Keine Differenzierung, alle sind böse. Und ich will dich zum großen Volk machen, sagt er. Also Gott will die Geschichte, seine Heilsgeschichte weitermachen, aber mit jemand, der es eher verdient hat. Das ist Mose. Liebe Schwestern und Brüder, wer unter uns, wenn er in der Situation des Mose wäre, ein Mann, der alles geopfert hat, seine Familie daheim gelassen hat, seine Kinder und seine Frau Zippora, allein sich auf den Weg gemacht hat, ständig von diesem Volk attackiert wird, sie wollen ihn sogar steinigen und alles, seine eigene Schwester und sein Bruder hebend, ich sage, bist du mehr als wir, das übliche Hackordnung, wer ist der Größte, wer hat was zu sagen, der Mose ist besonders privilegiert, da kommt Neid auf, der will mal umbringen und alles. Wer, wenn ich Mose hätte, allen Grund zu sagen, ich kenne dieses Volk genau, eigentlich bin ich ja auch, und das ist ja auch objektiv so, bin ich ja eigentlich der bessere und gottesfürchtige Mensch. Eigentlich ist es jetzt eine super Chance, einfach nichts zu tun. Dass man sagt, dein Wille geschehe, könnte man in diesem Zusammenhang beten. Okay, großer Gott, dein Wille geschehe, ich möchte dein Knecht sein und so gut wie möglich dein Willen. Mose tut das nicht. Das ist eine erstaunliche Eigenschaft von Mose. Da kommen wir mit der Fürbitte, er betet nicht nur, er fleht zu dem Herrn, seinen Gott, und sprach, Herr, warum will dein Zorn entbrennen? Über dein Volk, erinnert ihn daran. Das ist der Zwischentreten, die Interzession, die Fürbitte. Und dann geht Mose sehr klug vor, und davon können wir natürlich lernen. Er sagt, okay, damit die anderen, die Gottlosen, machen sich darüber lustig. Das geht bergab. Die sagen, wir haben schon immer gewusst, das sind keine richtig Gläubigen und der Gott ist ja eh ein toter Gott und wirkt nicht. Ist das Erste. Und dann bittet er ihn, kehre um von deinem Zorn und bittet ihn es gereuen, dass Gott Reue zeigen kann. Und dann sagt er, gedenke deiner Verheißungen. Das ist, was Luther dann auch später sagt, wenn der Deus absconditus, wie er so schön sagt, der abwesende Gott einmal scheint, wenn wir die Gottesferne spüren, halten wir uns an die tröstenden, offenbarenden, guten Worte Gottes und reiben sie ins Ohr. So tut auch Mose eben Gott an seine Verheißungen erinnern. Wir können ja von Mose erlernen. Also an Gottes Verheißung nähern, wobei das Beispiel mit Luther passt nicht so ganz, weil Gott ist in dem Fall ja nicht absconditus, der ist überaus präsent. Man kann sagen, er ist ein sehr lebendiger Gott. Der Zorn, das hebräische Wort für Zorn, heißt ja ein Af, Nase. Also kann man sich vorstellen, eine vor Zorn erglühende Nase, also sehr, sehr präsent. Und auf diese Erinnerung der Verheißung hin gereute Gott, was er dem Volk zugedacht hat. Jetzt könnte schon, liebe Schwestern und Brüder, die Predigt zum Ende kommen. Wir haben die frohe Botschaft, wir erinnern Gott an die Reue, an seine Barmherzigkeit, an sein gutes Herz, fahren es weiter zu Jesus Christus hinaus, der ja bekanntlicherweise der noch größere Mittler ist, der Fürbitter, so wie es im 1. Timotheus 2 sagt, der Vermittler, wie es Paulus sagt, zwischen Gott und den Menschen. Jetzt ist aber noch ein wichtiger Punkt, liebe Schwestern und Brüder, dass das Evangelium sozusagen jetzt auch in dieser Predigt nicht zur billigen Gnade wird. Die Geschichte geht nämlich weiter. Wissen Sie, wie diese Geschichte weitergeht? Wenn man nämlich genau hinschaut, gereute Gott nur der eine Punkt, dass er das ganze Volk auf einmal vernichtet. Damit ist nicht gesagt, dass Gott die Sünden vergeben hat, die das Volk gemacht hat. und dass der Zorn grundsätzlich verloren ist. Da geht's weiter. Mose hört dann das Schreien, dann ist Mose selber zornig. Und was macht Mose danach? Er tut das. Das ist dann heiliger Zorn. Es gibt schlechten, bösen Zorn und es gibt Zorn, der vom Heiligen Geist ist. Das ist der heilige Zorn. Den ergreift dann, wenn die Gebote Gottes mit Füßen getreten werden oder wenn Wölfe in der Herde Gottes wüten. Dann kann einen auch der heilige Zorn ergreifen. Und dem Mose ergreift er der heilige Zorn. Er ist auch böse auf Aaron, weil er sich sozusagen vor den Karren hat spannen lassen. Er zermalmt das Kalb und gibt es den Menschen zu trinken. Die müssen sozusagen das trinken, was sie da gebaut haben. So Goldwasser müssen jetzt alle verdrängen. Also auf Gold bauen wir nicht mehr. Und das geht dann weiter. Dann beauftragt er die Leviten, Schwestern, Brüder zu töten. 3000 Menschen werden dann umgebracht. Wird Mose dafür getadelt? Ich habe in einer Auslegung gelesen, der Mose hätte nicht kapiert, um was es geht von der Barmherzigkeit Gottes. Falsch. Danach, Mose wird dafür nie getadelt von Gott, für diese Aktion. Danach geht es noch weiter, dass Gott das Volk strafen wird für die Sünde. Also Gott gereute es, die Menschen nicht, also das Volk komplett zu zerstören, sondern er wollte das Volk noch strafen zu den 3000 Toten. Es geht mehr. Und dann leistet Mose nochmal Fürbitte. Und Mose geht sogar noch weiter. Deshalb ist er Vorläufer von Jesus Christus. Und auch was die Propheten machen. Mose bietet sein eigenes Leben ein. Er sagt, streiche mich aus dem Buch des Lebens, wenn du dafür das Volk schonst. Mose, seine Beten, heute geht es ja um Beten und Umkehr, um Buße. Mose geht so weit mit seinem Gebet, mit seinem Flehen vor Gott, dass er für die Leute, die ihn so böse nachstellen, dass er für diese Leute sogar anbietet, sein Leben zu geben. Dieses Gebet hat Gott nicht erhört. Da geht es weiter, dass Gott sagt, wer gesündigt hat, wird seine Strafe für die Sünde bekommen. Gott hat also die Totalvernichtung geführt. Man nennt das, aber die Folgen der Sünde werden doch getragen. Man nennt das zutreffend mit einem Begriff, mit dem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das heißt, jede Tat hat eine Folge. Ein ganz einfaches Beispiel, was jeder von uns kennt. Wenn ich 40 Jahre lang Alkoholiker war und übergebe dann mein Leben Jesu Christi und werde ein Christ, bleibt die Leber trotzdem geschädigt. Jesus Christus, der Auferstandene, hat die Wundmale dem Thomas gezeigt. Selbst Gott geht das Leid so weit, da stellvertretend für uns, dass es Gott in Jesus Christus dauernde Spuren bei ihm hinterlässt, und zwar unsere Sünden. Also es gibt Narben, die bleiben, das ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und auch wenn wir wissen, dass wir gerechtfertigt sind, aus dem Glauben heraus leben, müssen wir trotzdem oft genug die Folgen auch als Christen für unsere Taten tragen. Davon sind wir niemals befreit. Gott kann aus Gnade heraus die Folgen einer Tat nicht Folge wirken lassen, aber wir haben keinen Anspruch darauf. Deshalb schauen wir uns den Mose nochmal an und lernen für uns heute. Wann wird man zu so ein Beter wie Mose? Das kommt ja nicht von ungefähr. Und das ist das, was wir lernen können für heute und für unser Leben. Mose, was hat er für eine Biografie? Nur um stichwortartig das zurück in Erinnerung zu rufen. Mose wird in einem fremden Land und einer Minderheit geboren von Menschen, die von den Ägyptern unterjocht sind, die Nachfahren Abraham, Isaak und Jakobs. Dann will der Pharao alle Männer umbringen, weil sie zu viele werden, weil er sich bedroht fühlt. Dann überlebt er, weil er in einem Korb von der Tochter des Pharaos, die alle männlichen Hebräer umbringen wollte, da aufgezogen wird, plötzlich als Prinzensohn, lebt aber die ersten Jahre bei seiner Mutter, weil die Schwester so klug war, zu sagen, die kennen eine Amme, das war die Mutter. Das heißt, der Mose wusste, dass er ein Fremder unter Fremden war. Es geht dann so weit, dass er dann so einen Ägypter umbringt, der so sadistisch zu seinen Volksgenossen war, und dann muss er fliehen. Und dann war der Mose, kam er nach Midian, musste um sein Leben, und hat die Tochter des Zipporah, die Tochter eines Priesters in der Nähe vom Sinai, und war 40 Jahre erstmal nur Hirte. Was glauben Sie, was dem Mose durch den Kopf gegangen ist? Er hat sich auch gefragt, was mache ich auf dieser Welt? Ich bin jetzt Schafhirte in einem fremden Land von Hebräer, meine ganzen Verwandten in Ägypten geknecht, ich bin da ganz allein. Und dann erst ruft ihn Gott. Was macht das mit einem Menschen, auch mit der Geduld, mit der Persönlichkeit, wenn man so lange warten muss? Und dann ruft Gott ihn aus dem Dornbusch und Mose wehrt sich. Er hat keine gute Sprache, keine gute Stimme. Also er ist jetzt nicht ein besonders talentierter Mensch. Dann ruft ihn Gott erst. Und dann ist er 40 Jahre mit dem Volk in der Wüste und setzt sich für sie ein. Ich sage nochmal, Frau zurückgeschickt, Kinder kaum gesehen. So weit ging die Nachfolge von Mose. Und das heißt, es ist der demütigste Mensch, der größte Fürbitter und Mittler. Deshalb heißen ja auch die Bücher bei uns die fünf Bücher Mose. In fünf Büchern Mose war Mose die wichtigste Figur des zweiten Buchs Mose bis zum fünften ist. Und er wird auch weiter als der große Fürbitter gemacht. Im Jeremia-Buch, im 15. Kapitel, wenn Jeremia auch Fürbitte für sein Volk leistet und daran zugrunde geht, also nicht, ich sage nochmal, keine Wohnzimmergebete, keine Wohnzimmerfrömmigkeit, sondern Einsatz unter Leben, unter körperlichen Leiden und alles. Da sagt Gott einmal zu Jeremia zornig, selbst wenn Samuel und Mose vor mir stehen würden, würde ich sie nicht erhören. Das heißt, es gibt Mose ist als der Fürbitter, als der herausragende Fürbitter. Deshalb erscheint auch Jesus bei der Verklärung. Er taucht in der Offenbarung vor den Zorneschalen an, von dem Lied des Moses, ein Lied des Lammes, taucht er wieder auf. Also eine ganz große Gestalt, die wir zum Vorbild nehmen können. Das Vorbild, mutig zu sein. Der Mose ist mutig. Der tritt ein vor Gott. Wo Gott zornt und schnaubt, setzt er sich für die ein, setzt sein Leben aus. Und Mose ist geduldig. Und absolut demütig. Mose wird ja wegen einer kleinsten Sünde bestraft, weil er am Kadesh, an der Quelle, statt zu sagen, die Worte Gottes wortwörtlich umzusetzen, zu sagen, das Wasser fließe raus, hat er auch den Stab hinzubenutzt. Er wird noch erklärt an einer anderen Stelle, dass Mose aufs Land nicht sehen darf, wegen der Sünden des Volkes, also stellvertretend. Also wegen so einer Kleinigkeit. Mose hat nicht gemurrt. Mose hat nicht gesagt, das ist ja wohl das Ärgste. Ich lebe sozusagen, ich sage es jetzt in unserer Sprache, ich bin der treueste Christ und ich darf das verheißene Land nicht sehen und die anderen sündigen fleißig darauf hin. Und ich habe sie für dich geführt und darf nicht mal das verheißene Land sehen. Und deshalb können wir von Mose lernen. Und noch ein Punkt. Die Reue Gottes, an die er appelliert, das ist wieder die Linie, an der wir, wenn wir verzagen, wenn wir merken, dass wir versagen, den Geboten nicht gerecht werden können. Die Reue kommt auch 30 Mal zumindest im Alten Testament vor. Und die Reue ist ein Zeichen der Umkehr. Schuf heißt im Hebräisch umkehren. Reue ist ein ähnliches. Und das erinnert uns daran. Wir kehren zu Gott um. Gott lässt sich auch von seiner gerechten Strafe, die er für uns ausüben könnte, auch immer wieder neu bewegen. Wir können auch heute und jederzeit, so wie Mose, an die Verheißung Gottes appellieren und der Reuebereitschaft, der Barmherzigkeit Gottes vertrauen. Diese Linie der Reue zieht sich natürlich immer stärker durch, ganz dramatisch im Hoseabrief beschrieben. Das Herz zerreißt mir, schreibt Gott, ich kann das Gericht nicht ausführen. Das ist die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes, die ihn gereuen lässt. Darauf müssen wir vertrauen, aber wie das Martin Luther sagt im Katechismus, Gott fürchten und lieben und vertrauen, beides zusammen. Verlieren wir den Respekt nicht und diese Furcht vor Gott nicht. Die Furcht ist nicht Negatives, sondern es ist die andere Seite der Liebe, die einem ernst nimmt. Und dann können wir aus der Kraft des Mose nicht nur für uns, sondern für unsere Mitmenschen eintreten, auch in der Henselshöhe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft,
Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.